MedMile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen und Persönlichkeiten, ungeschnitten.
Hallo, herzlich willkommen zum Podcast MedMile Uncut, dem Podcast eben von MedMile. Ja, ich komme ja immer in letzter Zeit mit vielen besonderen Persönlichkeiten aus der Gesundheitsbranche in Berührung. Und letztes Mal hatte ich wieder ein spannendes Telefonat mit Herrn Gesenhus, Stefan, Professor, Doktor, so viel Zeit muss sein, Stefan Gesenhus. Und wir sind echt abgeglitten in Politik, in Fußball. Und dann habe ich gesagt, boah, kommen Sie einfach mal rum ins Podcaststudio in Bochum. Genau, und heute sitzen Sie hier. Vielen Dank, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut.
Und den Weg auch gut gefunden nach Bochum.
Ja, das ging gut. Parkplatzsuche war schwierig, aber sonst war alles okay.
Das geht mir weiter in die Stadt.
Ja, gut, das wäre okay.
Sie sind, so viel Zeit muss auch sein, Ort-Truppe haben wir gerade noch kurz drüber gesprochen, also NRW-Kind, Münsterland ist das.
Ja.
Und sind Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Haben in Münster studiert, hatten dann auch lange den Lehrstuhl in Essen für Allgemeinmedizin. Ich glaube, bis 2021 hatten Sie den.
Ja, fast 30 Jahre.
Fast.
Ich war verantwortlich für die Allgemeinmedizin. Ich bin gestartet als Lehrbeauftragter.
Okay.
Das war der Aufschlag und habe dann das Ziel, was auch vorgegeben war für mich, das Ganze zu institutionalisieren und das haben wir dann auch erreicht nach vielen anfänglichen Schwierigkeiten. Wir waren ja an der Uni zu Anfang Exoten. Keiner wusste, was mit uns so richtig anzufangen.
Mit den Allgemeinmedizinern.
Irgendwann hat die Politik uns in die Approbationsordnung als Pflichtfach aufgenommen und die Uni musste reagieren. Dann stand eine Stellenausschreibung im Deutschen Ärzteblatt. Man suchte einen Lehrbeauftragten für Allgemeinmedizin und so bin ich gestartet.
Nein, jetzt echt. Also das ist ja bis heute noch immer so ein bisschen exotisches Fach Allgemeinmedizin der Uni, nicht mehr ganz so wie früher, ne?
In Essen ist es inzwischen etabliert. Da haben wir wirklich gute Arbeit gemacht. In 30 Jahren haben wir da das Fach wirklich gut aufgebaut und sehr stark auch aufgebaut. Aber es ist richtig, es hat ganz, ganz lange in Deutschland gedauert, bis die meisten in Hochschulen das Fach institutionalisiert haben. Die Uni Münster zum Beispiel hat immer noch keinen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin.
Wie viele Lehrstühle gibt es mittlerweile für Allgemeinmedizin?
Ja, also über 30.
Über 30?
Über 30, ja. In über 30 Fakultäten gibt es das Fach als institutionalisierte Einheit, als Lehrstuhl.
Und wie viele Mitarbeiter hatten Sie dann da?
Wir hatten zum Schluss so 6 Vollzeitstellen und dazu über 20 Lehrbeauftragte und über 200 Lehrpraxen, die zum Fach gehören.
Wow.
Also das war schon eine ganz gute Einheit dann.
Patienten sieht man dann da eher wenig, sondern die kommen tatsächlich meistens in die Praxis, die gehen ja nicht in die Uni.
Nein, wir haben keine universitäre Abteilung gehabt,
Genau. Also
nicht Patienten behandelt, sondern wir waren verantwortlich für Lehre und Forschung im Fach Allgemeinmedizin.
Wie sieht da Forschung aus? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich sehr, sehr viel interdisziplinär.
Ist in erster Linie Praxisforschung,
Okay. Natürlich
keine Laborforschung, keine Grundlagenforschung, sondern wirklich anwendungsorientierte Forschung, sodass wir in Praxen Forschung durchgeführt haben, zum Beispiel zum Thema Hypertonus, zum Beispiel zum Thema chronische Erkrankungen, Palliativmedizin und all das, was in der Praxis häufig vorkommt.
Ja, spannend. Und das hat eben 30 Jahre gemacht, also 91 müssen Sie da irgendwie angefangen
91
haben?
91 bin ich angefangen mit dem Lehrauftrag
und
einer wissenschaftlichen Stelle, dann 93 und institutionalisiert worden sind wir dann 2006. Ich habe damals einen Ruf gehabt nach Jena und an der Uni ist es ja so, wenn Sie einen Ruf kriegen,
dann ist man attraktiver.
Dann können Sie neu verhandeln
und
dann ging das alles schnell und wir haben uns so von Dekan zu Dekan verbessert. Wir sind angefangen, kann man sagen, mit dem Kleiderhaken. Der erste Dekan hat mich noch begrüßt und gesagt, Allgemeinärzte sind wir ja eigentlich hier alle. Der hat also gar nicht gewusst, wie man das Wort Allgemeinmedizin schreibt und dann haben wir so von Dekanat zu Dekanat uns weiterentwickelt und haben zum Schluss ganz viel Unterstützung bekommen. Ihr Vater war da auch beteiligt. Der Dekan Buhl zum Schluss hat ganz viel für uns getan. Dekan Jöckel. Also wir waren immer darauf angewiesen, dass wir Geld bekommen, Stellen bekommen, Räume bekommen. Das war ein viel lange, jahrelanger Kampf, aber es war dann letztendlich sehr erfolgreich.
Also auch sehr politisch wahrscheinlich auch, weil die Allgemeinmedizin Geld nicht selbst einbringt, sondern erstmal Geld kostet der Uni, oder?
Absolut. Das war das Thema. Sie mussten politisch, sie wollten eigentlich gar nicht. Und haben auch, man muss ja so sehen, unser Gesundheitssystem ist ja so strukturiert, die Universitätsmedizin macht etwa so 0,5 bis 0,8 der medizinischen Versorgung in Deutschland aus. Und die Allgemeinmedizin, 70-80% der medizinischen Probleme lösen wir in Hausarztpraxen.
Das sind ja ungefähr, also ich glaube, es gibt so 400.000, 450.000 Ärzte in Deutschland. Ja. Und davon sind wahrscheinlich irgendwie 100.000, 200.000 Euro wirklich Allgemeinmediziner, beziehungsweise auch
so. Ja, es sind, so viel sind es nicht. Okay. Aber wir stemmen den größten Teil der medizinischen Versorgung in den Hausarztpraxen. Das kann man sicher so sagen.
Ich glaube, das hat man spätestens seit Corona auch gesehen, wo es eben ums Impfen ging und um die AUs manchmal auch. Das mussten alles die Allgemeinmediziner größtenteils stemmen, glaube ich.
Ja, wir sind ja eine sehr inhomogene Gruppe. Das Fach ist ja sehr in Bewegung und hat sich ja in den letzten Jahren erheblich entwickelt. Viele haben ja noch ein völlig falsches Bild von dem, was in der Allgemeinmedizin in so einer Praxis heute abläuft. Die moderne Allgemeinmedizin begleitet ja die Patienten im diagnostischen Prozess extrem lange. Wir sind ja nicht die Ärzte für Husten, Schnupfen und Überweisung und AU oder noch für Impfungen, sondern wir lösen eigentlich 80% aller Probleme auch in der Praxis.
Genau, so ein bisschen lebenslanger Partner eigentlich für Patienten.
Für Patienten und für Familien über mehrere Generationen.
Genau, ich meine, Sie sind ja aus Ochtrup da groß geworden und da auch, ich glaube, Sie haben jetzt ein MVZ dort, also eine Praxis mit, ich glaube, drei Söhnen oder drei Kindern von Ihnen zumindest, also 10 Ärzte.
Zwei Söhne und meine Frau und insgesamt sind wir 10 Ärzte im Augenblick. Wir waren im letzten Jahr 11, sind jetzt 10, eine ist in Rente gegangen, eine Kollegin, die jetzt nach 25 Jahren ausgeschieden ist.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den Fachkräftemangel irgendwie zu beseitigen, indem man einfach mit der eigenen Familie dafür sorgt, dass Nachwuchs da ist, oder?
Das war aber uns schon glücklich. Ich bin schon froh, dass meine beiden Söhne Spaß dran haben und dass die eingestiegen sind und auch richtig Gas geben jetzt. Das ist schon wichtig.
Ja. Ich habe auch gesehen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, auch gesehen, dass Sie ja Aufsichtsrat bei Schalke 04 waren. Ich glaube, waren, wenn das richtig ist.
Ja.
Sie sind gar nicht der erste Aufsichtsrat von ehemaligen Bundesliga-Club, der hier sitzt. Jörg Debertin saß hier mal und ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Der war mal beim auch ein Chaoten-Club im Moment so ein bisschen.
Ja, also auch zweite Liga, auch ein Traditionsclub.
Genau.
Wo sicherlich die Folklore und die Tradition noch eine größere Rolle spielt als moderner Fußball heute, das muss man sagen.
Genau. Also ich glaube, das fand ich aber ganz witzig, dass ich jetzt den zweiten hier sitzen habe, der mal im Aufsichtsrat war und fußballaffin ist auf jeden Fall. Mit Schalke eben hier auch lokal irgendwie verbunden noch ist. Wie sind Sie da reingerutscht als Arzt?
Ja, ich bin, also für mich war Fußball von meiner Jugend auf an stand ziemlich im Fokus, muss ich sagen. Also ich habe selbst lange gespielt, also nicht lange, sondern ganz erfolgreich in der Jugend damals, bis zur A-Jugend, habe dann mehrere Verletzungen gehabt, musste ausscheiden, habe dann Trainerlizenzen gemacht, habe schon im Studium Mannschaften trainiert.
So ein bisschen der Julian Nagelsmann-Weg.
Ich war damals mit 21 der jüngste lizenzierte Trainer, zumindest in Westfalen. Hier zu dem Zeit gab es noch, ich habe die Lizenz schon mit 20 Jahren bekommen, was noch gar nicht legal war. Das war gut, das war damals die B-Lizenz, das war die für den Amateurbereich, Lizenz, die erforderlich war, um alle Mannschaften im Amateurbereich zu trainieren. Ja, ich habe mich eigentlich immer extrem viel mit Fußball beschäftigt. Das wissen auch alle bei uns in der Region. Und wir sind ja so eine Schalke-Region. Bei uns gibt es die größten Fanclubs um uns herum.
Ist das so?
Die größten Schalker Fanclubs. Wenn ich also samstags zum Spiel fahre, über die 31, über die Autobahn, dann überhole ich viele Busse voller Schalker-Fans. Ja, und da bin ich immer angesprochen worden, jahrelang schon. Engagier dich mal im Verein, bewirb dich doch mal für den Aufsichtsrat, wir schlagen dich vor und so entsteht das dann. Man muss vorgeschlagen werden von Mitgliedern. Und wenn man vorgeschlagen wird, kommt man in einen Wahlausschuss. Und dieser Wahlausschuss, der sortiert dann und entscheidet, wer zugelassen wird zur Wahl für die Mitgliederversammlung. Und dann bin ich durch diesen Wahlausschuss in die Mitgliederversammlung und bin dann da gewählt worden als Aufsichtsrat. Zu der Zeit damals war es noch so, dass zu so einer Mitgliederversammlung auf Schalke 10.000, 11.000 Mitglieder teilgenommen haben. Das war eine Riesenveranstaltung. Da brauchte man dann 5.000, 6.000 Stimmen wenigstens, um gewählt zu werden. Heute ist das ein bisschen anders. Heute haben wir ja eine etwas andere Politik auf Schalke, die etwas komplizierter ist. Und dann war ich 4 Jahre im Aufsichtsrat.
Was ist komplizierter, was ist politischer? Ist politischer Aufsichtsrat auf Schalke zu sein oder in der Gesundheitspolitik irgendwie was bewegen zu wollen? Was ist wirklich politischer, was ist komplizierter und was macht weniger Spaß?
Also Schalke macht viel Spaß, hat zum Schluss so keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe zum Schluss ja, das ist ja auch durch die Medien gegangen, bin da so einen eigenen Weg zum Schluss gegangen, weil wir waren ja damals in der Abstiegssaison, in der ersten Abstiegssaison, das war ja alles sehr dramatisch. Nachdem bei uns der Aufsichtsratsvorsitzende ausgeschieden war, damals der Clemens Tönnies, und wir einen neuen Aufsichtsrat bekommen haben, der nicht die Kompetenz zumindest hatte, dieses Gremium entsprechend zu führen. Dann wurde es schwierig, politisch schwierig, dann ging es um Macht, um Eitelkeit, so wie in der Politik auch.
Ja.
Ja, und dann war es nicht mehr schön zum Schluss, aber die ersten 3-4 Jahre haben richtig Spaß gemacht. Das war richtig tolle, geile Zeit, muss ich sagen.
Da konnte man viel bewegen
wahrscheinlich. Ja, ganz viel. Das war wirklich spannend und man war nah dran. Es gab schon Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, aber Schalke ist kompliziert. Das würde jetzt eine eigene Podcast-Sendung sein und würde hier diesen Rahmen völlig sprengen.
Das hat Jörg Debertin witzigerweise über mein HSV auch gesagt. Also vielleicht laden wir euch beide einfach mal ein, Jörg und Sie, und dann sprechen wir über HSV und Schalke zusammen. Ja, ja. Und politisch ist es so, dass das Hochschulamt mindestens genauso fordernd war, würde ich mal tippen.
Ja, die Hochschulpolitik war schwierig, weil wir wirklich in kleinen Schritten, wir von extern, ich bin ja von draußen gekommen aus einer Praxis, war nicht in dieser Institution Universität so vernetzt zu Anfang. Das musste ich aufbauen. Ich musste über viele Jahre mir ein Netzwerk schaffen, Kollegen schaffen, die uns unterstützen, die uns fördern, die auch die Notwendigkeit sehen. Das hat gedauert natürlich.
Was ist die Notwendigkeit? Politischer,
ja, einfach, dass dieses Fach eine große Bedeutung hat für die studentische Ausbildung. Inzwischen, zum Schluss war es so, als ich dann ausgeschieden bin und emeritiert wurde, hatten wir die höchste Lehrleistung an der Universität. Also die höchste Lehrleistung innerhalb der Fakultät, Stunden und quantitativ.
Wow.
Aber auch qualitativ haben wir extrem gut aufgestellt, war Allgemeinmedizin, was ja auch den heutigen Tatsachen im Gesundheitssystem entspricht. Was
also, dass man Nachwuchs ran schafft.
Ja, klar. Wir brauchen sehr viele Hausärzte, wenn wir langfristig dieses System noch aufrechterhalten wollen. Wir haben ja ein Riesenproblem inzwischen, was Ärztemangel angeht. Wir haben viele Regionen in Deutschland, die nicht mehr besetzt sind, wo es keine Hausärzte mehr gibt.
Also, im Osten, ein Nachwuchsproblem. Vor allem Land, ne? Hoch. Wenn man die A31 ein bisschen weiter hochfährt, ins Emsland, da ist, glaube ich, schon echt leerer.
Ja. Und da hat die Universität einen großen Auftrag, dass wir Allgemeinärzte ausbilden. Und das war ja bisher nie ein Fokus einer Universitätsklinik oder einer medizinischen Fakultät. Allgemeinmedizin hat sich ja erst, muss man sagen, in den letzten 20 Jahren an den Hochschulen so richtig stark entwickelt.
Wenn Sie jetzt mal drauf gucken, also ich weiß das Thema, wie kriegen wir Landärzte? Da gibt es ja irgendwie auch mal eine Idee. Man verpflichtet sich, wenn man Medizin studiert, dass man auf jeden Fall Landarzt irgendwo wird. Die Idee, glaube ich, gab es. Dann gibt es immer mal wieder andere Ideen von unterschiedlichen Ministern, unterschiedlichen Parteien. Also das ist ja auch, glaube ich, mal so ein bisschen das Problem, dass die ja auch alle nur für 4 Jahre gewählt sind. Was wäre so Ihr Weg? Also wenn Sie überlegen, ich glaube, Sie können das ganz gut einschätzen. Ottrup ist ja auch schon fast ländlich. Sie haben da ein MVZ mit 10 Ärzten, ich glaube insgesamt über 50 Angestellten. Ist natürlich auch, einmal haben Sie eine extreme personelle Verantwortung, auf der anderen Seite eine Patientenverantwortung. Mein Gefühl ist immer, dass die jüngere Generation an Ärztinnen und Ärzten auch teilweise gar nicht mehr in diese Selbstständigkeit wollen. Was ist Ihr Weg, wo Sie sagen, naja, so kriegen wir vielleicht eine Patientenversorgung auch in ländlichen Gebieten hin?
Ja, es beginnt an den Hochschulen. Wir müssen das Fach sehr attraktiv aufstellen. Wir brauchen sehr viel studentische Ausbildung in den Praxen, damit auch die Studierenden sehen, was passiert in so einer Allgemeinpraxis. Wir haben ja durchgehend bei uns, kann ich sagen, seit 35 Jahren Studenten. Fast das ganze Jahr haben wir Studenten, PJler und bilden aus. Und viele kommen in die Praxis, wenn sie ihr Pflichtblockpraktikum machen müssen oder ihre Formulatur und wollen Neurochirurg werden oder irgendwas Spektakuläres machen, was ja auch klassisch ist zu Anfang, wenn man noch jung ist.
Ja.
Aber viele gehen nach 4 Wochen aus der Praxis raus und sagen, Allgemeinmedizin ist eine Alternative. Das könnte ich mir heute vorstellen, weil sie sehen, was wir machen in der Praxis. Viele wissen das ja gar nicht.
Was würden Sie da sagen, wenn Sie jetzt jemanden haben, der zuhört und der sagt, boah, warum soll ich denn Allgemeinmedizin machen? Ich will eben Neurochirurg werden. Was ist so, wo sehen Sie, ist auch der Beweggrund, wo alle Leute sagen, hey, Allgemeinmedizin ist doch vielleicht spannend für mich?
Ja, weil Sie, wenn Sie in der Praxis sind, sehen, wie wir arbeiten.
Okay.
Wie spannend das ist. Bei uns gibt es nichts, was bei uns nicht vorkommt. Also wir haben keine, wir machen nicht Husten, Schnupfen primär und Impfungen, ganz im Gegenteil. Wir haben, bei uns steht mehrmals in der Woche der Notarztwagen vor der Praxis, wir haben frische Infarkte, wir haben Notfälle, wir versorgen Kinder von der U3 an, wir machen kleine OPs, wir haben sehr viel Sportmedizin bei uns. Wir sind natürlich sehr breit aufgestellt, weil bei uns alle Kollegen auch noch eine Subspezialisierung haben.
Aber ich glaube, Sie sind noch Chiropraktiker, glaube ich, habe ich gesehen,
Sportmedizin. Genau, ich mache noch manuelle Therapie. Also wir haben ein wahnsinnig spannendes Fach. Also ich wollte ja selbst nie Allgemeinarzt werden.
Das nee, was wollten Sie machen?
Ich bin als Unfallchirurg angefangen.
Okay.
Und da bin ich in der Allgemeinchirurgie gewesen und dann war ich anschließend, ich habe also immer Spaß gehabt an dem, was ich gerade gemacht habe. Dann bin ich viele Jahre in der Inneren gewesen. Dann war ganz klar, ich bleibe in der Inneren Medizin, habe da Intensivmedizin lange gemacht und das war einfach spannend. Aber Hausarzt, das war für mich überhaupt nicht vorstellbar. Das hat sich eigentlich mehr so aus privaten, familiären Gründen so ergeben, dass ich in die Praxis gekommen bin. Heute würde ich das von Anfang an machen. Es gibt nichts Spannenderes.
Ihre Eltern sind oder Ihr Vater ist wahrscheinlich dann auch Arzt?
Nee. Ich komme nicht.
Also,
keinen familiären Hintergrund. Nein, ich hatte irgendwann in ganz kurzer Zeit ganz viele Kinder und habe festgestellt, dass ich nie mehr zu Hause bin. Und ich war so völlig auf dem Klinik-Karriere-Trip. Ich war so ein Vollblutmediziner damals. Das mit Leidenschaft gemacht, habe gern gearbeitet, war nie mehr zu Hause und habe dann irgendwann mal in so einem Sommerurlaub entschieden, ich muss jetzt an meinem Leben hier was ändern und ich muss in die Praxis, damit ich zumindest noch zu meiner Familie den Kontakt
habe. Ich habe 5 Kinder haben Sie, ne? Und 2 davon eben bei Ihnen mit drin.
2 sind und in der Praxis, ja. Und das war damals die Entscheidung für die Praxis. Für mich war das zu dem Zeitpunkt eher so ein beruflicher Abstieg. Ich habe so gedacht, was mache ich jetzt? Ja, in der Klinik entwickelt man ja gerade auch gegenüber der Allgemeinmedizin, zumindest war das damals so eine gewisse Arroganz. Ne? So, das sind so die Treppenterrier in diesem System, die machen so die minimale Basisversorgung. Ich hatte ja auch ein völlig falsches Bild von der Allgemeinmedizin. Ich konnte mir das auch nicht richtig vorstellen. Damals gab es zu meiner Zeit an der Universität ganz wenig Allgemeinmedizin, sodass ich irgendwann dann gesagt habe, gut, ich mache das vielleicht ein bisschen anders. Ich hatte schon einen klaren Plan. Ich wollte schon auch dieses Fach im niedergelassenen Bereich anders aufstellen, habe relativ schnell auch eine Gemeinschaftspraxis dann gegründet und habe dann irgendwann ja den Weg auch zur Uni wieder zurückgefunden, weil mir das erstmal nicht gereicht hat, alleine nur Allgemeinmedizin zu machen. Aber heute würde ich das von Anfang an machen.
Aber das war wahrscheinlich auch eine super Stellenakquisator für Sie an der Uni. Da konnten Sie bestimmt auch sagen, hey, ich habe da eine Praxis, geh mal rein, schnupper da mal rein. Ja, klar. Und wahrscheinlich auch ein paar PJler dadurch gefunden und gewonnen.
Ja, klar. Wir haben ja in Essen ganz früh schon angefangen mit Lehrpraxen. Wir waren in Deutschland, heute sind ja die Lehrpraxen in der Allgemeinmedizin so eine Pflichtinstitution über die neue Approbationsordnung. Das haben wir in Essen schon 10 Jahre vorher begonnen. Wir hatten schon wann bin ich angefangen, 91, wir hatten schon Mitte der 90er Jahre ein großes Lehrpraxennetz in Essen. Das war wie das erste in Deutschland überhaupt. Da gab es noch gar keine Lehrpraxen in allgemeinmedizinischen Universitäten.
Ach krass, okay.
Und dadurch haben wir natürlich es geschafft, auch ganz viele Studierende frühzeitig in die Praxen zu bringen.
Ja.
Also wenn ich so im ersten Semester gefragt habe, wer will Allgemeinarzt werden bei der Einführungsvorlesung, dann waren das vielleicht 3, die sich getraut haben aufzuzeigen von den 240, die da gesessen haben. Aber als ich abgetreten bin, dann vor ein paar Jahren, haben wir eine Umfrage noch mal kurz vorher gemacht und gefragt, wer könnte sich vorstellen, Allgemeinarzt zu werden. Mhm. Das waren über 50%, die sich das vorstellen konnten. Nicht die in die Praxis gehen werden, sondern die sagen, wäre durchaus für mich eine Möglichkeit, darüber nachzudenken.
Was ja auch ausreicht in dem Stadion.
Und das war natürlich schon ein super Ergebnis für uns auch.
Das ist Ihr erster Punkt. Also Sie sagen, wir müssen das in der Ausbildung während des Studiums einfach noch mehr prominent besetzen, dieses Thema. Klar. Das glaube ich auch nicht so, ich habe ja Jura studiert, nicht so, deshalb gehen ja die ganzen Kanzleien dann schon zu den Unis und sagen hier, M&A, okay, gut, da gibt es eh genug, aber Verkehrsrichter ist auch ganz klasse. Also ich glaube, da haben Sie wahrscheinlich einen sehr, sehr validen Punkt. Haben Sie da noch andere Ideen, wie man Allgemeinmedizin und eben auch Landärzte, wie auch immer, ein bisschen stärken kann, dass man das noch attraktiver macht?
Ja, wir müssen deutlich mehr Geld ins System geben. Weil Sie haben es eben schon gesagt, die heutige Generation will primär sich nicht mehr selbst niederlassen. Mhm. Das sind nur noch ganz wenige, glaube ich 15%, die noch daran denken, wirklich selbstständig zu werden. Der Rest möchte angestellt arbeiten. Dann haben wir auch in unserem Fach natürlich eine starke Feminisierung. Und viele Kolleginnen wollen gerne halbtags arbeiten, um das auch mit Familie kompatibel zu machen. Mhm. Und angestellte Ärzte in der Allgemeinmedizin, das ist unser Problem, was wir heute haben. Wir stehen ja im Wettbewerb um die Köpfe mit den Kliniken. Wir haben ja überall zu wenig Ärzte.
Ja.
Haben natürlich wollen eine entsprechende finanzielle Kompensation haben. Und die ist inzwischen so hoch, dass ein angestellter Arzt in der Praxis teilweise subventioniert werden muss, weil er einfach, auch wenn er gut arbeitet, auch wenn er engagiert ist, sein Geld nicht einspielen kann, weil wir ein Gesundheitssystem haben und eine Gebührenordnung, die das heute nicht mehr hergibt. Ne?
Also tatsächlich würden Sie, ich glaube, die Gebührenordnung wurde seit 97 nicht geändert.
Nicht geändert, ja. Das ist ein Riesenproblem im Augenblick.
Also dass man echt an der Gebührenordnung, an der GOE einfach drehen muss und auch klar sagt, hier die Allgemeinmediziner, die eben, wie viel haben Sie gesagt, 75%, glaube ich, der Bevölkerung im Prinzip täglich versorgt.
Absolut.
Auch eben Leistungsprinzip da und denen geben wir auch mehr Geld, dass das auch mit anderen Fächern, ich glaube Allgemeinmediziner sind im Vergleich wahrscheinlich nur Pädiatristen sind wahrscheinlich am
Wir stehen am Tabellenende der Einkommensskala mit den Kinderärzten.
Genau, mit den Kinderärzten zusammen. Ja, genau. Und dass man da, also Geld auch da wieder macht irgendwie sexy.
Absolut, klar.
Dass man direkt schon in der Ausbildung eben anfängt, aber auch vor allem mehr Geld in das System reinlässt. Meinen Sie, das ist realistisch?
Im Augenblick nicht. Das System ist sehr problematisch im Augenblick, weil die Politik hat das Gesundheitssystem bis auf die Kliniken zurzeit gar nicht im Fokus. Also, und das ist ein Riesenproblem. Wir sind ja im Augenblick auch beteiligt, also auch bei uns findet ja die Inflation statt, auch bei uns gibt es die Lohnsteigerungen. Ja. Wir haben ein Riesenproblem, Fachkräfte zu bekommen. Wir konkurrieren mit den Krankenhäusern.
Weltweit mittlerweile, muss man sagen. Ja.
Und wir müssen ja, wenn wir gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen, und das ist bei uns so, dass der Anspruch auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Das heißt, die Personalkosten gehen im Augenblick durch die Decke. Und das wird in keiner Weise kompensiert. Ne? Das ist das Problem. Und weil Allgemeinmedizin natürlich auch qualitativ heute einen völlig anderen Anspruch hat als noch vor 30, 40 Jahren. Da die kleine Hausarztpraxis am Rande der Stadt mit 3 Räumen, die ist eigentlich nicht mehr. Also die Zukunft sind große, primärärztliche Versorgungszentren, wo Teampraxen, wo Teams zusammenarbeiten, die auch multiprofessionell sind.
Interdisziplinär sind,
wo wir eben Fachärzte integrieren, wir haben ja inzwischen bei uns eine Kinderärztin, wir haben Kollegen, die sind kardiologisch komplett ausgebildet, aber wir können diese kardiologischen Leistungen dieser Kollegen natürlich nicht abrechnen, weil wir haben keinen
Kardiologen. Die können sie nicht abrechnen?
Nee, wir haben keinen nur mit den Privatpatienten. Das heißt, deshalb subventionieren wir das auch. Ne? Wir haben Kollegen, die...
Wow.
Und darum ist das System nicht okay. Das Gesundheitssystem im Augenblick ist sehr problematisch.
Also müsste man im Prinzip wirklich sagen, okay, eine Delegation von Herrn Lauterbach, die macht eben die Kliniken, die Unikliniken, die großen Krankenhäuser, eine andere macht vielleicht die kommunalen Häuser, die kleineren kommunalen Häuser vielleicht. Und es gibt dann wirklich eine Delegation, die sich befasst mit Allgemeinärzten. Wie können wir das attraktiver machen?
Oder einfach mit der ambulanten Versorgung. Alle wollen ja jetzt ambulante Versorgung stärken.
Genau, großes Thema.
Ist ein Riesenthema, aber da muss man auch Geld in die ambulante Versorgung geben. Und das passiert ja zurzeit nicht. Die Kliniken organisieren das so, dass sie ihre medizinischen Versorgungszentren an die Klinik hängen, weil sie da über die Zentren dann die Zuweisung machen. Das heißt, für die ist das, die rechnen unterm Strich ab. Die können natürlich ihre Krankenhaus bedienen mit so einem Versorgungszentrum. Aber das geht ja bei uns nicht. Wir haben zum Beispiel kein Krankenhaus am Ort. Und insofern ist für uns das finanziell eine Herausforderung inzwischen, was die Kostenstruktur angeht. Wenn man einen Qualitätsanspruch aufrechterhalten will, wenn man sich weiterentwickeln will. Also wir könnten größer werden noch. Wir haben kein Nachfrageproblem. So kann man das sagen. Was Patienten angeht, gar kein Nachfrageproblem. Wir haben jetzt 3 Jahre Aufnahmestopp gehabt.
3 Jahre keine neuen Patienten. Was machen die Patienten dann? Ich meine, in Ortrup gibt es nicht viele.
Ja, wir haben ja, inzwischen ist es ja auch so, dass die Hausarztmedizin über die Ortsgrenzen hinausgeht.
Ja.
Wir haben inzwischen Hausarztpatienten, also die bei uns Patienten im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern. Die Patienten fahren ja heute auch. Aber es gibt ja in der gesamten Region überall immer weniger Praxen. Die Unterversorgung ist ja rasant, weil die Babyboomer jetzt zunehmend in die Rente gehen.
Ja.
Dann ist die Generation, die jetzt kommt, ich habe es ja eben schon gesagt, sehr arbeitet auch anders, auch teilzeitorientierter und viele Work-Life-Balance ist ein Riesenthema natürlich, die ja bei uns auch während der Arbeit stattgefunden hat, früher nicht nur außerhalb der Praxis. Das ist eine Herausforderung im Augenblick. Wir brauchen eigentlich heute für eine Arztstelle 2 Kolleginnen und Kollegen, die das abdecken. Weil wir einfach
früher hatten sie einen Arzt und jetzt sagen sie, dafür braucht man eigentlich 2. Wenn nicht sogar 3, oder? Okay.
Ich habe 60 Stunden gearbeitet.
Ja, permanent. Das kriegt man heute, glaube ich, nicht
mehr durch. Aber das war natürlich mit Uni und das ganze Paket, aber das ist jetzt kein Jammern, das hat mir Spaß gemacht. Ne?
Ja.
Für mich war Medizin Leidenschaft, muss ich sagen, bis heute noch. Ich mache das gerne.
Ja, Sie sind ja jetzt auch schon seit, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich Jahrgang 54, wenn ich das sagen darf, glaube ich. Also auch schon einige Zeit jetzt Arzt. Das heißt wahrscheinlich so, ja, 40 Jahre.
Über 40 Jahre.
Ja, über 40 Jahre, 45, ja, 43 ja, Jahre. Ja, ja. Das ist ja eine wahnsinnige Zeit. Also ich werde jetzt 30. Also echter Generationsgespräch hier. Wenn Sie das mal zurückgucken, ich glaube, am Anfang, als Sie angefangen haben, müsste es noch zu viele Ärzte gegeben haben.
Ganz genau. Ich gehöre zu der Gruppe. Wir mussten ja uns um gute Stellen in den Kliniken schon sehr bemühen. Das war schwierig. Ja. Ja, also gute Ausbildungsstellen zu bekommen zu meiner Zeit. Einige meiner Freunde haben noch umsonst gearbeitet in der Klinik, nur um irgendwann einen Fuß drin zu haben und eine Stelle zu bekommen. Ja, das hat sich ja völlig umgekehrt.
Vollkommen.
Völlig.
Und wenn Sie das jetzt mal betrachten über die eben die Jahre hinweg, hat sich wahnsinnig viel getan, ja. Also irgendwie Fachkräftemangel jetzt an allen Ecken und Enden. Da reden wir ja gar nicht nur über Ärzte. Ja? Also in der Radiologie, MTRs sind noch ein rareres Gut als Ärzte. Ja? Okay. Bei MFAs wird es ganz sicher auch ähnlich sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik das noch immer nicht wirklich gemerkt hat, oder? Also
ja, klar.
Letztes Mal war hier ein Anwalt, der hat gesagt, naja, früher bin ich mit den Approbationen und also mit dem Approbationsgesuch von ausländischen Ärzten überall hingelaufen. Mittlerweile ist das zwar schon einfacher geworden, aber ist das da nicht so? Ich meine, Sie sind auch politisch da, glaube ich, sehr aktiv im allgemeinen Medizinwesen.
Ja, also standespolitisch bin ich nicht aktiv, würde ich sagen. Aber wir haben eben sehr viel Ausbildung gemacht. Wir haben das entscheidende Lehrbuch für die Praxis.
Genau, Gesenhus-Lehrbuch, bin ich auch drüber gestolpert.
Wir entscheiden jetzt mal in der 10. Auflage, Anfang des Jahres kommt das raus.
Wo kommt das raus? Bei Thieme?
Nee, bei Elsevier.
Elsevier, okay.
Ja. Ja, wir haben also schon viel für das Fach getan, weil wir sehr viel Nachwuchs rekrutiert haben. Wir haben sehr viel Allgemeinärzte ausgebildet, wir haben sehr viel uns um Studierende gekümmert. Und ich, klar, habe ich in der Kammer mich beteiligt, auch in der KV, aber mehr am Rande. Berufspolitik, da war keine Zeit mehr. Das war nicht mehr mein Thema.
Aber das ist doch Wahnsinn, wenn man so überlegt, dass da in den letzten 40 Jahren eine komplette Weltveränderung stattgefunden hat. Also, dass das echt einmal upside down, also umgekehrt ist. Und man hat noch immer das Gefühl, es wurde sich noch immer nicht darauf eingestellt. Ja? Also die GOL ist fast so alt wie ich. Sie haben das ja selbst beschrieben, die Umstellung, dass man das hochschulpolitisch Allgemeinmedizin reinbekommt, hat lange gedauert. Ja. Wir reden ja da auch über einen Zeitraum von 91, haben sie angefangen. Sie sagen jetzt am Ende war das echt ganz gut.
Ja, jetzt ist die Allgemeinmedizin in Deutschland an den Fakultäten gut vertreten.
Ja.
Und es gibt sehr starke Abteilungen an unterschiedlichen Fakultäten. Aber es gibt immer auch noch Fakultäten, wie zum Beispiel die Uni Münster, wo es keine Allgemeinmedizin als institutionalisierte Abteilung gibt, als Lehrstuhl.
Ne? Also das ist ja schon ein eklatanter Missstand, den es da auch lange gab.
Ja, das ist eine Ignoranz, die nicht akzeptabel ist, muss man ganz klar sagen, auch politisch nicht. Ne? Das darf eigentlich gar nicht mehr sein. Das ist heute eigentlich ungeheuerlich.
Das ist Wahnsinn.
Ja, klar. Das ist auch, dass da die Politik nicht mehr Einfluss drauf nimmt. Das ist unglaublich, dass eine Fakultät, wie zum Beispiel, ich sage immer wieder, das ist jetzt mein politischer Beitrag, wie Münster, eine der großen alten Universitäten, auch weil ich ja im Münsterland auch tätig bin, Lehrstuhl für Allgemeinmedizin haben. Das kann gar nicht sein.
Was sagen die Allgemeinmediziner dazu? Ist da auch mittlerweile, ihr habt das auch, natürlich kriegt man das mal so mit einem Ohr mit, dass da auch eine unfassbare Resignation herrscht.
Ja, klar. Das ist frustrierend, weil das auch was mit Wertschätzung zu tun hat, muss man klar sagen. Und wie sollen junge Kollegen sich für das Fach begeistern, wenn ich innerhalb der Fakultät keine Rolle spiele, wenn ich da nur am Rande der Stadt vorkomme? Das kann ja nicht sein.
Nee.
Das heißt, da muss ich sagen, das war in Essen völlig anders zum Schluss. Ne? Also wir haben sehr viel Unterstützung bekommen durch den ärztlichen Direktor, durch den Dekan, durch viele Kollegen. Das war natürlich viele Jahre Aufbauarbeit und Netzwerkarbeit, aber wir haben interdisziplinäre Forschungsprojekte gemacht. Und als ich anfing, da hat der Kollege, der Fachkollege noch seine Vorlesung damit eröffnet. Der Patient war zuerst beim Hausarzt und jetzt ist er Gott sei Dank endlich bei uns und wir werden sein Leben retten. Das wird heute keiner mehr machen, so daran gehen, sondern heute gibt es sehr viel Respekt, das ist gut und auch sehr viel Akzeptanz. Aber das hat viele, viele Jahre gedauert, viele Jahrzehnte gedauert, bis in Deutschland wir diesen Standpunkt hatten.
Und Sie sind ja jetzt eben wieder, oder Sie waren, glaube ich, immer in der Praxis bis 2016 Inhaber auch. Ich glaube, dann haben Sie es an Ihre Söhne abgegeben wahrscheinlich. Für Ihre Praxis ist ja jetzt auch so, das ist ja jetzt durch. Also ihre Söhne werden das irgendwie weiterführen. Wenn die schlau sind, werden sie auch wieder selbst für Ärzte Nachwuchs sorgen dann wird das wahrscheinlich oder vielleicht wie auch immer in Familienhand eben bleiben. Bei ganz vielen ist es ja nicht so. Also bei ganz vielen ist das ja ein auch sterbendes Projekt. Es gibt da mittlerweile noch immer mehr Private Equity, die da einsteigen. Also das ist ja vor allem Augenmedizin. Orthopäden kommt jetzt auch. Radiologen auch sehr fortgeschritten. Ist das eine Lösung, Private Equity auch bei den Allgemeinmedizinern?
Ja, wir haben schon Angebote auch da. Ne?
Wir haben schon Angebote?
Ja, klar. Weil wir, wir inzwischen so groß sind, dass wir auch interessant sind für Private Equity. Und wir beschäftigen uns auch damit, auch wenn das eigentlich ein Thema ist, was wir im Augenblick noch nach hinten schieben. Wir wollen erstmal gucken, ob wir das anders hinkriegen. Aber wir brauchen eigentlich Geld im System. Wir sind in einer Situation zum Beispiel, wo wir deutlich wachsen könnten. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben eine ungebremste Nachfrage. Wir haben auch Bedarf in der Region. Und wir könnten uns jetzt weiterentwickeln. Wir müssten also zum Beispiel auch nochmal wieder unsere Praxis vergrößern. Wir müssten nochmal 1,5 Millionen jetzt in die Hand nehmen, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber das finanziert sich nicht mehr in diesem System. Das ist das große Problem. Wir brauchen eigentlich frisches Geld, um die Praxis als Versorgungszentrum für die Region noch stärker zu etablieren.
1,5 Millionen bräuchten Sie,
brauchen wir jetzt, um zum Beispiel nochmal zu erweitern. Okay. Wir haben im Jahr 2016 knapp 2 Millionen in die Hand genommen und die Praxis schon mal vergrößert. Wow. Und haben jetzt sind wir schon wieder an so einem Punkt angekommen, weil wir eigentlich zu klein sind.
Wie viele Patienten haben Sie im Jahr?
Ja, wir sehen so über 30.000 im Jahr an Patienten. Wir haben im Quartal, rechnen wir, haben wir so um die 7.000, 8.000 Patienten.
Wow, okay. Ja. Und dann eben nochmal eine Investition. Und deshalb überlegen Sie auch, ob Sie ja komplett an Private Equity verkaufen oder eben ein Stück dran verkaufen und Geld quasi von denen bekommen und weiter wachsen?
Das wäre eine Möglichkeit, aber im Augenblick wollen wir diese Abhängigkeit nicht. Wir wollen eigentlich selbstständig bleiben möglichst. Und Private Equity ist ja nicht nur von Vorteil. Das Thema wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema für so einen Podcast. Also das heißt, im Augenblick ist das zwar mit auf dem Zettel, aber noch nichts, wo wir jetzt im Augenblick mit Begeisterung uns drum kümmern, sondern wir wollen im Augenblick noch gucken, ob wir politisch andere Wege finden. Aber das ist,
aber das genau ist der letzte Ausweg.
Das wäre ein Ausweg, ja klar, wenn es irgendwann nicht mehr geht. Oder wir müssten so bleiben, wie wir jetzt sind. Mhm. Oder wir müssen schrumpfen, wenn wir feststellen. Also wir haben im Augenblick das Dilemma, dass wir zwar als Praxis zunehmend wachsen, immer mehr Patienten bekommen. Der Steuerberater sagt, eure Umsätze sind sehr gut. Aber die Gewinne sind seit 2 Jahren nicht mehr gewachsen. Das heißt, nur die Kosten steigen noch. Ne?
Und wenn
man an so einem Punkt ist, dann muss man natürlich sich die Frage stellen, macht das Ganze so noch Sinn? Ne? Da gibt es ja keine Herausforderung mehr.
Genau, also man macht mehr Umsatz, man bringt mehr Leistung für ein krankes System irgendwo und kriegt weniger Gewinne raus. Wie viel, gar keine genaue Zahl, nur so, wie viel Prozent Gewinn hat man bei so einer Hausarztpraxis? Also irgendein Korridor?
Wir haben so 60% Personalkosten.
Okay.
Kann man sagen, also ich kann da nicht mal, also ich muss sagen, die Frage kann ich gar nicht ganz exakt beantworten.
Okay.
Aber wir haben ja auch so ein System, wo irgendwann mal die kassenärztlichen Vereinigungen entschieden haben, der Allgemeinarzt ist gut bezahlt, wenn er ein Oberarztgehalt eines Klinikarztes bekommt. Aber das ist natürlich ein Witz. Ne? Ich kann doch nicht einen niedergelassenen Unternehmerarzt, der natürlich keine 40-Stunden-Woche hat, sondern deutlich mehr arbeitet, bezahlen wie ein Oberarzt in der Klinik, der als Angestellter kein finanzielles Risiko eingeht, der keine unternehmerische Herausforderung meistern muss. Das geht ja gar nicht. Der Allgemeine, das müsste das Doppelte verdienen. Ne? Das kann ich ganz klar so auch positionieren, weil wir sind ja mittelständische Unternehmer, wir haben über 50 Mitarbeiter.
Das ist riesig.
Wir nehmen viel Geld in die Hand, um in Technik zu investieren, um in Bau zu investieren und in Struktur zu investieren, auch in gute Leute zu investieren. Wir haben also so sehr qualifizierte Mitarbeiter inzwischen, auch im nichtärztlichen Bereich. Wir arbeiten mit Physician Assistants, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
Ja,
das
sind PAs.
Mitarbeiter, die inzwischen...
Die haben studiert,
Die studiert haben. Wir haben Gesundheitswissenschaftler, die sind auf der einen Seite als MFA angefangen und haben dann irgendwann ein duales Studium eingeleitet. Das sind alles Mitarbeiter, die sich ein bisschen abheben, die aber auch mehr Geld kosten. Aber das ist eben die Challenge in dem System für uns, das jetzt auch finanziell hinzukriegen, ohne unseren Qualitätsanspruch zu reduzieren.
Sie haben das gerade schon gesagt, so ein Arzt, der sich niederlässt, der muss auch anders drauf sein als einer, der in der Klinik
war,
wahrscheinlich. Also das sind... Ich würde wirklich sagen, Unternehmer. Also egal, ob mein Ding jetzt irgendwie relativ kleine ist, vielleicht 5, 6 Angestellte, obwohl wahrscheinlich ist das Kleinste, was man hat, wahrscheinlich immer 5, 6 Angestellte. Ne? Also ja. MFAs, wahrscheinlich kommen 5 MFAs auf einen Arzt so ungefähr, würde ich mal tippen, oder 4 MFAs auf einen Arzt.
Ja, auch wenn Sie, wenn Sie 10 Ärzte bedienen müssen in so einem System mit über 50 Mitarbeitern, dann brauchen Sie eine Logistik und eine Struktur und eine Organisation. Wir haben ja auch eine Praxismanagerin, die wir natürlich auch nicht für ein MFA-Gehalt bekommen, ne? Nee. Die ja auch ein Studium hat, die einen akademischen Abschluss hat und im Management und die auch erforderlich ist, weil sie können in so einem großen Laden das nicht mehr nur mit MFAs bewältigen, sondern sie brauchen qualifiziertes Managementpersonal auch. Und das kostet einfach Geld. Wir brauchen einfach deutlich mehr Geld im System. Wenn wir in Deutschland gute primärärztliche Versorgung langfristig sichern wollen, dann brauchen wir im Prinzip solche Zentren, wie wir es jetzt geschaffen haben. Wir sind eigentlich so eine Art Blaupause. Eigentlich sind wir das, was die Politik sich vorstellt und wünscht. Auch das, was die selbst die Krankenkassen inzwischen propagieren. Solche Zentren, um Regionen zu versorgen. Aber das Geld kommt nicht, verfolgt dem nicht. Ne? Das heißt, wir sind jetzt so in Vorleistung gegangen, dass wir es beurteilen können.
Das ist interessant. Also wirklich ein Prototyp haben Sie da geschaffen. Und ich finde es jetzt nicht auch manchmal, wenn man dann hört, es ziemlich viel heiße Luft, also dass man sagt, man muss so Zentren schaffen, das wird abstrakt darüber gesprochen, dann wird auch was, muss immer einmal Digitalisierung auffallen, ja, also ja, klar. Viele sagen dann immer Digitalisierung und Sie haben da so ein Zentrum geschaffen, muss man da vielleicht noch mehr Lobbyarbeit machen, dass Sie sagen, hören Sie mal, wir haben hier ein geiles Zentrum.
Da sind wir dabei zurzeit, ja, also ja, wir haben jetzt Mitarbeiter aus den der Krankenkassen in der Praxis, wir haben die KV-Vorsitzenden in der Praxis, wir versuchen jetzt den Kontakt zum Laumann nochmal herzustellen, zum Gesundheitsminister, der auch schon mal da war bei uns, der das gesehen hat, auch Jens Spahn war vor 2 Jahren da, hat sich das angeguckt. Wow. Die waren alle da, die haben das auch gesehen, aber Politik tickt ja anders. Ne? Und,
Politik tickt in Legislaturperioden, ja.
Und genau, sie denken in 4 Jahresabschnitten, Jens Spahn ist ja schon wieder als Beispiel von der Gesundheitspolitik so weit weg, ja. Dass das ja gar kein... Und,
dass man ihn gar nicht mehr wahrnimmt.
Außerdem ist er in der Opposition jetzt, aber die haben es aber richtig auf den Punkt gebracht. Das sind nur 4 Jahre, länger können die nicht denken.
In welchen Zyklus denken Sie?
Wir denken jetzt über den Plan der nächsten 5 bis 10 Jahre nach. 10 Jahresplan haben wir eigentlich. Ne? Und aber das ist eben, wird im Moment ausgebremst dadurch, dass die finanziellen Mittel nicht fließen in diesem System adäquat. Sie kriegen Qualität in der Primärversorgung im Augenblick nicht adäquat bezahlt. Und die Politik, wenn ich jetzt bösartig wäre, würde ich sagen, die wollen eigentlich gar keine Qualität. Die wollen einfach nur, dass wir irgendwie versorgen, dass alle ruhig sind, dass es funktioniert. Das ist ja auch unsere Schwäche. Wir können selbst auch jetzt auf diese Missstände, wir können nicht wie die Lokführer oder die Piloten streiken, das dürfen wir nicht. Wir haben als Ärzte erstmal sowieso auch keine Lobby, weil alle denken, wir verdienen ja sowieso genug Geld. Dabei geht es gar nicht mehr um unser Geld. Wir verdienen auch genauso viel wie jetzt, wenn wir...
Es geht um das System, dass Sie halt wirklich investieren können.
Klar, wir verdienen auch, wenn wir die Praxis halbieren, ist unterm Strich für uns nicht schlechter. Das ist ja das, was im Prinzip gegenüber jedes unternehmerische Denken geht. Es geht nicht um uns, es geht darum, dass wir Qualität weiterentwickeln wollen, dass wir eine Versorgungsstruktur gerade aufbauen für eine Region, die unbedingt erforderlich ist. Aber dass die in der Form nicht finanzierbar ist.
Das geht eben auch einher damit, wahrscheinlich muss man das auch umdenken. Früher gab es eben in jeder Stadt auch noch ein kleines Krankenhaus. Ja, ich glaube, jetzt gibt es noch 1900 Krankenhäuser. Das ist ein absolutes Krankenhaussterben. Was hier zumindest auch viele sagen, das ist eigentlich gut, dass es das gibt. Und dass eigentlich so Zentren wie Ihre das auffangen müssen. Da muss man wahrscheinlich echt umdenken und sagen, okay, es geht eben nicht um den Arzt, es geht um das System und in meine Praxis zu investieren, ist, als ob man ins Krankenhaus investiert. So muss man es wahrscheinlich auf den Punkt bringen und auch den Leuten so beibringen. Weil sonst ist das echt, wie Sie das sagen, dass viele sagen, die Ärzte, was machen die denn damit? Die kaufen dann irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Auto oder was weiß ich. Genau, so Stereotypen, obwohl das natürlich auch lange nicht mehr so ist. Aber da muss auch wahrscheinlich ein Umdenken bei der Bevölkerung stattfinden.
Ja, aber das dauert zu lange. Ja. Das heißt, solange die Menschen keinen Leidensdruck haben und der ist einfach noch nicht groß genug in Deutschland. Wir erleben den zwar in der Pflege zurzeit.
Wahnsinn,
ne, da ist es sehr ausgeprägt, aber wir lösen ja im Augenblick noch die Probleme. Zumindest gilt das für unsere Region. Wir sind ja noch präsent, wir sind ja noch engagiert, wir sind ja noch da. Das tut noch keinem weh. Wir haben zwar durch den Aufnahmestopp, haben sicher viele wahrgenommen, dass es schwieriger wird, aber das wird immer noch irgendwie wird es noch kompensiert.
Ganz ketzerisch gefragt. Würden Sie streiken, wenn das erlaubt wäre? Würden Sie das in Erwägung ziehen und sagen, ihr müsst das einmal merken, was hier eigentlich abgeht?
Ja, wir müssten das eigentlich machen, aber wir sind als Berufsgruppe so inhomogen zurzeit, dass ich nicht glaube, dass wir eine ganz große Gruppe von Ärzten finden, die sich dem anschließen würden.
Wirklich? Also schätzen Sie die Ärzteschaft so gerade ein?
Ja, okay. Ja, ich schätze sie eher passiv, zu passiv ein. Und wir haben ja jetzt auch ein System, dass viele der niedergelassenen Ärzte sind ja deutlich über 50, die sind schon so ein bisschen fokussiert auf ihre Rente, auf den Ausstieg. Mhm. Wir sind für uns auch, wir sind nicht so richtig vergleichbar mehr. Ja. Wir haben ja schon eine neue Generation integriert jetzt. Wenn es um mich gehen würde, wenn ich jetzt wüsste, es wäre nur noch ich werde, dann würde ich inzwischen wahrscheinlich auch anders an das Thema rangehen. Aber hier geht es ja darum, langfristig eine Struktur aufzubauen. Und wir sind, Sie haben es eben richtig gesagt, wir haben so einen Prototyp, den können wir im Prinzip, da könnte man sagen, das ist genau das, was wir flächendeckend in Deutschland benötigen für alle unterversorgten Regionen. Mhm. Und den muss Politik jetzt fördern. Da gibt es ja inzwischen auch eine gute Studienlage, da gibt es die Bosch-Stiftung, die das ja im Prinzip genauso definiert hat. Aber die Politik lässt ihm kein Geld folgen, weil wir haben ein kassenärztliches System in Deutschland, das ist so starr, das ist so bürokratisch. Sie kriegen nicht mal eine extra Zulassung, wenn sie sie haben möchten. Also das heißt, als Beispiel, wir haben einen Kollegen, der ist kardiologisch komplett ausgebildet, aber wir können bei den Kassenpatienten seine kardiologischen Leistungen nicht abrechnen. Gleichzeitig warten wir aber auf einen Kardiologietermin ein halbes Jahr inzwischen bei den Patienten. Ne, das ist grotesk, ne? Eigentlich, wenn man das aus der Versorgung heraus sieht. Aber die Kassenärztliche Vereinigung kann gar nicht anders, weil die haben so ganz klare Spielregeln, die sie einhalten müssen.
Das ist ja in Deutschland irgendwo gerade überall gefühlt so. Ja? Also wenn man das jetzt aufs Thema Bauen mal vergleicht. Ja?
Vergleichbar, ja.
Also finde ich, wenn Sie es so erzählen, also ziemlich viel Bürokratie. Irgendwie probiert jeder gerade ein Loch zu schließen, aber das ganz große Ding wird eben nicht angegangen, nämlich dass einfach zu wenig gebaut wird, dass die Hürden abgebaut werden. Und das ist bei Ihnen vergleichbar eben eigentlich haben Sie einen Investitionsstopp in der Medizin, nur keiner spricht drüber. Also wir müssten eigentlich viel mehr Investitionen machen. Absolut. Also ist das irgendwo auch ein grundlegendes Problem, was Deutschland gerade wahrscheinlich einfach hat?
Klar, das sehen wir auf allen Ebenen.
Ja.
Und da hat die Politik zurzeit auch andere Prioritäten. Wir haben ja so viele Baustellen in Deutschland. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, ob es
noch sind ein paar gibt. Vorbeigefahren wahrscheinlich von Ochtrup nach Bochum. Da gibt es ein paar auf der Straße, ein paar Baustellen.
An ganz vielen.
Ja, ja.
Und wir kennen ja, es gibt ja jetzt kaum noch einen Bereich im Augenblick, in der Deutschland AG ja noch richtig funktioniert. Das muss man mal ganz klar sagen. Das Gesundheitssystem ist ja nur ein Teil davon.
Ja, ne? Ja, das ist gerade echt ein bisschen problematisch. Ne? Ja. Also bin letzte Woche Bahn gefahren nach Hamburg und war verwundert, dass die Bahn, als wir eingestiegen sind, in Hamburg nur eine Minute Verspätung hatte. Also als wir angekommen sind, dann 20, aber das habe ich als pünktlich wahrgenommen, oder?
Überrascht.
Also das ist schon echt Wahnsinn. Und ich finde im Gesundheitsbereich, egal mit welchen Akteuren man da so ein bisschen spricht, die sagen alle das Gleiche. Es ist egal, ob das ein Felix Sinser ist, der beim IKIM arbeitet und irgendwie geile KI-Anwendungen damit entwickelt. Und er sagt, es gibt eigentlich zu wenig Geld. Oder eben mit Ihnen, der auch sagt, naja, wir haben ein großes Zentrum, Prototyp dahin gebaut und es gibt noch immer zu wenig Geld. Ja. Und das muss man ja auch dann sagen. Sie sind ja, wenn man jetzt allgemeinmedizinisch guckt, an der Spitze der Nahrungskette.
Absolut, ja.
Also würde ich jetzt so, was Sie erzählt haben,
kann
beschreiben.
Kann man sicher so sagen. Ja. Und selbst wenn, ich meine, klar benötigen wir deutlich mehr Geld im System, das wissen ja auch alle, aber es gibt ja kaum einen Bereich, der das zurzeit nicht für sich in Anspruch nimmt. Aber wir haben auch innerhalb des Medizinsystems so viele Strukturprobleme. Also wir haben auf der einen Seite eine Wahnsinnsunterversorgung, aber wir haben auch Überversorgung. Weil in Deutschland muss ja keiner Verantwortung übernehmen. Dann haben wir wenn die Bürger ihr Kreuz gemacht haben in der Wahlkabine, sind sie aus der Verantwortung raus. Wir haben einen viel zu niederschwelligen Zugang zur Arztpraxis, viel zu viele Arztkontakte, dafür deutlich kurze Frequenzen, was die Arztpatientenzeit angeht. Da liegen wir, glaube ich, insgesamt bei über 8 oder 9 Minuten. Aber haben in Deutschland, jeder hat fast 10, 11 Arztkontakte im Vergleich zum europäischen Ausland, wo es nur 3 bis 4 Arztkontakte im Jahr gibt.
3 bis 4 gegenüber 11. Also das ist ungefähr 4-mal so hoch. Also 3 bis 4-mal so hoch.
Ja, klar, weil die Schwelle ist zu niedrig. Jeder kann ja heute, keiner muss ja mehr Verantwortung nehmen.
Wie würden Sie das konkret lösen, damit diese Überversorgung weggeht? Also eben früher gab es ja die Praxispauschale, kann ich mich daran erinnern.
Ja, das wäre so eine Möglichkeit, über die man nachdenken könnte, aber nicht mit 10 Euro, die müsste sicher deutlich höher sein.
50 Euro direkt,
zum Beispiel.
Ne? Und bei Einkommensschwache, die sich das nicht leisten können,
ganz kann man irgendwie anders verrechnen. Da könnte man ein anderes System entwickeln, aber die Patienten und die Bürger mehr in die Verantwortung nehmen. Und dann gilt, der ganze Bereich Prävention funktioniert bei uns ja auch nicht. Wir wissen ja inzwischen, dass ja über 50% aller chronischen Erkrankungen, die wir ja auch betreuen, sind ja, lebensstilbedingt.
Ja, das ist zu viel Alkohol, zu viel rotes Fleisch und so weiter und so fort. Zu wenig Sport.
Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen.
Ja. Und da funktioniert das auch nicht.
Nein, das funktioniert einfach nicht. Wir haben keine, die Menschen in Deutschland müssen keine Verantwortung übernehmen. Für das System, nicht für sich selbst nicht, auch nicht für Gesundheit. Und dadurch wird es irgendwann auch unbezahlbar werden, wenn wir nicht mehr Geld in die Prävention stecken. Und da sind wir ja ganz vorne, was Prävention angeht. Nur wir müssen natürlich mehr Zeit haben dann. Wir brauchen noch mehr medizinisches Assistenzpersonal, wie Diätassistentin, Ernährungsberaterin. Wir brauchen eigentlich, um die Medizin wirklich auch zu leben, von der wir überzeugt sind, dass sie erforderlich ist, um langfristig diesem System Geld zu sparen.
Würden Sie da auch sogar sagen, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht, zu sagen, ja, jeder, der raucht, muss halt auch ein bisschen mehr zahlen?
Über sowas könnte man nachdenken, ja.
Also wirklich, ich glaube, ein Drittel des Bundeshaushalts, ich muss das nachgoogeln, aber ich weiß gerade gar nicht, also ich glaube, ein Drittel des Bundeshaushalts geht jetzt schon ins Gesundheitssystem. Und Sie haben das ja selbst gesagt, die Babyboomer gehen jetzt gerade, wie gesagt, bitte nicht auf die Zahl ein Drittel, weil sehr, sehr viel Geld des Bundeshaushalts geht eben in das Gesundheitssystem und das in das Rentensystem schon rein, in das Rentensystem und Gesundheitssystem zusammen. Das heißt, da muss jetzt irgendwie eine Kehrtwende stattfinden.
Ja klar. Ich meine, eine ist die Ambulantisierung. Mhm. Die macht sicherlich, Sie haben es ja eben angesprochen, man muss sich sicherlich von dem einen oder anderen Krankenhaus trennen. Mhm. Und muss sehen, dass man für die Region gut aufgestellt ist, um wirklich die Erkrankungen zu behandeln im Krankenhaus oder in der Klinik, die erforderlich sind. Der Rest muss ambulant versorgt werden, aber da müssen wir den ambulanten Bereich auch stützen.
Ja, man kann das eine nicht wegbrechen lassen und das andere nachwachsen lassen.
Ja, klar. Okay. Das heißt, der ambulante Bereich ist am Limit zurzeit, das kann man ganz klar sagen. Überall.
Also die Ächzten.
Ja, überall.
Das ist immer so ein Wort, das gerade ja komplett in ist. Das wird gerade ein bisschen von einem anderen Wort überholt, das noch inner ist. Digitalisierung in Arztpraxen, KI-Anwendung, das ist das Wort, was im Moment noch inner ist als Digitalisierung. Erleben Sie das jetzt schon in der Arztpraxis? Also Digitalisierung werden Sie ganz sicher haben. Sie werden ganz sicher die Abläufe irgendwie digital haben, die es da gibt. Also
ja, Personal das digitale Rezept haben wir jetzt ja inzwischen eingeführt. Wir haben die
klappt das?
Das klappt jetzt gut. Okay. Wir haben die digitale Arbeitsunfähigkeit. Das funktioniert auch gut. Ja. Und das muss weitergehen da. Aber wir sind nach wie vor auch, unsere Softwaresysteme sind nicht gut genug. Das muss man sagen, in den Praxen da gibt es auch noch viele Probleme. Da muss eigentlich auch deutlich mehr passieren. Also Digitalisierung ist für uns entscheidend. Wir werden irgendwann sicherlich auch den gesamten administrativen Bereich durch eine bessere Digitalisierung runterfahren können. Wir haben ja sehr, sehr viel Bürokratie zu bewältigen. Mhm. Ich habe inzwischen eine ganze Büroetage. Wir bilden aus Bürokauffrau im Gesundheitswesen. Wir haben Lehrlinge, die in der Administration ausgebildet werden. Wow. Wir haben nicht nur eine Sekretärin, sondern inzwischen da 4, 5 sitzen, weil wir von Bürokratie erschlagen werden. Und wir brauchen dringend bessere Digitalisierung. Und wir hoffen auch, dass wir mit KI und mit neu, aber im Moment ist das Angebot ja noch gar nicht da. Und das funktioniert ja auch nur begrenzt.
Ne? Ja, und das ist teilweise noch nicht zugelassen. Ja, das ist ja immer so ein Problem, dass das ja auch gar nicht so einfach ist, manchmal zuzulassen. Also das heißt, Digitalisierung, Sie stecken mittendrin, wobei ich fragen muss, wie ist das wie ist die Bandbreite in Ochtrup? Ist das Internet schnell genug dort?
Ja, das ist okay. Wir haben inzwischen auch Glasfaser fast überall. Also das ist schon ganz gut.
Das ist okay.
Das funktioniert.
Meine Großeltern kommen ja aus dem Emsland und das ist da, glaube ich, noch ein bisschen langsamer dann teilweise. Das ist ein bisschen weiter nördlich von Ihnen. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass das jetzt so langsam,
das kommt langsam.
Überall kommt.
Ja, das ist nicht mehr Neuland wie vor Ort. Das passt. Aber die Digitalisierung, da sind Sie mittendrin, auch mit dieser Praxis. Wie gesagt, aber wieder, Sie sind ja auch Spitzen-Allgemeinmediziner, die eben echt Hightech haben, 2 Millionen Euro schon investiert, eigentlich gerade 1,5 Millionen Euro nochmal investieren wollen.
Wir haben einen digitalen Telefonassistenten bei uns, wenn Sie bei uns anrufen.
Dann wie heißt der? Wie heißt der? Denn ich habe schon mal davon gehört.
Ja, jetzt muss ich sogar selber überlegen. Wie er heißt, aber weil ich selbst noch nicht angerufen habe, wir haben einen.
Wenn Sie jetzt gesagt
haben. Aaron heißt er.
Okay. Also vielleicht kriegen wir jetzt ein Sponsoring von Aaron noch rein, wenn Sie das so schön eingebunden haben. Aber genau.
Und das läuft gut. Wir hatten jahrelang das Riesenproblem, das war so die Hauptkritik unserer Patienten, ihr seid nie erreichbar, obwohl wir immer 4 Mitarbeiterinnen den ganzen Tag am Telefon sitzen haben, waren wir trotzdem nicht erreichbar. Weil
gut, Sie haben 30.000 Patienten, ne? Dann rufen die auch mindestens einmal an.
Das ist genau, die Telefonfrequenz war so hoch, dass bei uns die Warteschleifen extrem lang waren.
Wahrscheinlich 60.000, 70.000 Anrufe, wenn nicht ja, sogar 100.000.
Wahnsinnig, ne? Wir haben das mal gezählt, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber das war sehr, sehr aufwendig und das war eigentlich so die große Schwachstelle in der Organisation. Und jetzt haben wir seit einem Dreivierteljahr Aaron. Und jetzt kommt jeder, wir haben gleichzeitig 30, 40 können zur gleichen Zeit anrufen, unbegrenzt. Und die Mitarbeiter müssen das natürlich abarbeiten hinterher. Klar. Das ist jetzt nicht weniger Arbeit. Aber die Patienten erreichen uns jetzt wieder.
Ja, ein bisschen glücklicher und man kriegt eine gute Bewertung bei Google wieder. Ja. Ich glaube, das ist auch wichtig mittlerweile.
Absolut, ne? Ja klar. Und auch bei Notfällen. Ne? Bei uns kam ja, wenn jemand einen Notfall hat, wir werden ja auch noch bei Notfällen angerufen.
Ne? Wirklich, und, wenn jemand Herzinfarkt hat
zu Hause in der Küche? Ja, da rufen die durchaus auch primär bei uns an. Und wenn keiner durchkommt, dann haben wir auch, das geht auch über Aaron inzwischen, der erkennt auch den Notfall.
Wow.
Also es funktioniert gut. Ne? Also wir sind da ganz gut aufgestellt inzwischen jetzt. Also wir arbeiten an der Digitalisierung, wie Sie hören, auf möglichst allen Ebenen, weil wir davon überzeugt sind. Darum fand ich das auch sehr spannend. Ich habe den Podcast zum Thema Digitalisierung bei Ihnen gehört.
Mit Felix.
Mit Kollegen Felix, das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, Grüße.
Der war sehr spannend, den muss ich nochmal kennenlernen auch.
Ja, kommen Sie gerne vorbei. Also Grüße an Felix. Ich habe gestern, glaube ich, eine Sequenz bei LinkedIn gepostet und habe drunter geschrieben, dann kam auch irgendwie guter Podcast und habe ich drunter geschrieben, mit Felix gibt es kein schlechtes Gespräch. Felix fand das lustig, hat mir dann irgendwie einen doofen Kommentar noch gelassen, aber ich finde wirklich, mit Felix gibt es kein schlechtes Gespräch. Es interessiert mich eben immer, wie das auch in der Breite stattfindet, Digitalisierung, weil ich finde immer, das ist so eine heiße Luftwolke, die irgendwie über allem schwebt und alle sagen, wir müssen jetzt digitalisieren. Und deswegen finde ich das eben sehr interessant, wie das in einer großen Praxis eben auch läuft, wo über 50 Mitarbeiter sind. Also das wird auch wahrscheinlich ein Umsatz sein, der fast zweistellige Millionenhöhe ist. Ja. Das sind ja richtige Zahlen,
die Sie da haben. Sie müssen richtig Geld in die Hand nehmen, jetzt, wenn Sie sich entwickeln wollen. Und das ist eben das, was in diesem System im Augenblick sehr schwierig ist. Das muss man ganz klar sagen. Ne, und wir brauchen eigentlich deutlich mehr finanziellen Zufluss, um die Praxis auf dem Niveau so weiterzuentwickeln, wie das auch erforderlich wäre, wie ich es eben schon mal gesagt habe, für das System.
Ja, das glaube ich, haben Sie ganz schön nochmal gesagt. Wenn man jetzt, wir haben ja gerade schon mal festgestellt, sind irgendwie über 40 Jahre Berufserfahrung, die Sie da schon haben. Wenn Sie jetzt mal zurückgucken und in die Zukunft schauen, ist immer ein bisschen doof, das sozusagen, ne? Aber hört sich mal so ein bisschen kristallkugel an. Aber wo würden Sie sagen, das war ein echter Fortschritt in den letzten 40 Jahren, wo Sie sagen, boah, das hat echt was gewendet. Und wo würden Sie sagen, hätten wir das mal nicht gemacht oder hätten wir das gemacht, dann würden wir heute ganz anders dastehen?
Dass wir jetzt mehr die Möglichkeiten der Delegation haben.
Okay.
Dass wir inzwischen akademisches Assistenzpersonal haben. Dass wir, und das wird ja die Zukunft sein, nicht mehr jeden Patienten als Arzt selbst sehen müssen.
Ja.
Physician Assistants uns einen Teil der Routine abnehmen. Das heißt, wir werden in Zukunft auch eine Triage haben in der Praxis, wo nicht jeder Patient mehr direkt zum Arzt durchkommt, sondern erstmal so über die Mittelstufe Physician Assistant untersucht wird. Die können Anamnese machen, die können Ultraschall machen, die können EKGs machen. Die sind in der Lage, auch Notfälle rauszusortieren. Also das ist ein Riesenfortschritt.
Das
ist auch ein Fortschritt jetzt für die Zukunft. Wir werden also in Zukunft mit weniger Ärzten mehr Patienten versorgen können, wenn wir mehr akademisches Assistenzpersonal haben, die gut ausgebildet sind, die wir aber auch noch weiter mit ausbilden müssen.
Also eine Art Outsourcing machen.
Innerhalb der Praxis.
Ne? Genau, innerhalb der Praxis. Dass man wirklich da ganz klar, wie Sie es gesagt haben, eine Triage macht. Und der Grund ist eben auch, ich glaube, das ist den meisten der Zuhörerinnen und so klar, aber Medizinstudienplatz ist extrem teuer. Man kann das eben nicht hochschrauben, aber ein Studium wie ein Physician Assistant Studium, das ist eben noch bezahlbarer. Ich glaube, das bieten auch viele Private gerade an, weil ich glaube, damit kann man ganz gut Geld machen, wahrscheinlich als Privater gerade.
Und der Aspekt Karriere in der Arztpraxis, die klassische MFA von früher auch so, was werde ich jetzt, die gibt es ja heute zumindest in den Praxen nicht mehr. Unsere MFAs haben hohen Standard, sind gut weitergebildet. Die meisten haben auch eine gute schulische Ausbildung, viele haben Hochschulreife, viele haben noch duales Studium. Also das heißt, wir haben inzwischen ein qualitativ hochwertiges Team,
okay,
die aber auch entsprechend bezahlt werden müssen und die uns aber im Delegationsverfahren auch sehr viel Arbeit abnehmen können. Das okay. ist die Chance jetzt. Und daran arbeiten wir zurzeit. Aber auch das ist noch nicht geregelt, weil eigentlich ist so, dass Ärzte Leistungen nur abrechnen können, die sie selbst erbringen. Auch da sind wir noch in Graubereichen.
Ja, das ja, heißt,
ich,
man
ich,
da,
muss,
ja,
ich muss immer noch den Patienten selber wenigstens gesehen haben. Und auch wenn ich weiß, dass ein Großteil der Vorarbeit bei uns in den Akutsprechstunden zum Beispiel ja. schon die Physician Assistant leisten können.
Ich habe mal eine Seminararbeit über Abrechnungsbetrug geschrieben und kann mich noch ganz leicht daran erinnern. Genau, also ich glaube, das ist ein spannendes Thema, aber das hängt eben wieder mit der GUE wahrscheinlich auch zusammen. Ja,
ja und auch mit der überhaupt mit der Abrechnungspolitik,
genau, auf jeden Fall.
Die wir ja, haben. Wir müssen die persönliche Arzt-Patienten-Leistung erbringen und das geht eben nur, wenn ich selbst den Kontakt habe. Ich kann noch nicht über eine Mitarbeiterin eine Leistung abrechnen im System.
Ja. Dann noch die Frage, was war so ein Punkt, wo Sie in den letzten 40 Jahren oder plus minus gesagt haben, das ist echt schief gegangen, wenn wir das heute anders gemacht hätten, dann wird das ganze System ganz anders sein. Also hatten Sie da einen Punkt, ich meine, Sie waren ja lange jetzt drin.
Ja, das, was wir zu Anfang besprochen haben. Wir hätten innerhalb des Systems die Allgemeinmedizin von Anfang an mehr priorisieren müssen. Aber okay. das ist natürlich ein politisches System, ja. die Ärztekammern. Da haben die Fachärzte die Majorität nach wie vor.
Ja.
Und in den kassenärztlichen Vereinigungen waren wir auch nie die Stärksten in der Vertretung. Das heißt, das ist was Politisches. Also Allgemeinmedizin okay. ist ganz lange in Deutschland stark vernachlässigt worden.
Okay.
Und ich meine auch heute, wir brauchen ein Primärarztsystem. Wir brauchen ein klassisches Primärarztsystem, wo wirklich die gesamte Führung über die hausärztliche Praxis läuft, über die Primärmedizin.
Wow, also das heute, noch mehr ausbauen.
Okay. Ja klar, wir haben ja eben schon mal gesagt, wir haben ja in Deutschland so viele Arzt-Patienten-Kontakte, das liegt auch daran, dass heute mit seiner Chipkarte jeder das selber entscheiden kann, wo er hingeht und was er macht. Also unter dem Aspekt Freiheit, die totale Freiheit für alle, die ist nicht mehr bezahlbar und die ist vor allen Dingen auch nicht sinnvoll. Wir haben ja ganz viel Überversorgung.
Ja.
Wir haben, im Augenblick sind alle Röhren im System verstopft. Wenn Sie heute ein MRT haben wollen, warten Sie, wenn Sie Pech haben, Wochen oder Monate. Warum?
Monate,
ja. Weil ganz viele Patienten in dem MRT, die da nicht reingehören.
Ja, ja, dass man da noch besser diktiert.
Ja, okay. klar. Und das Gleiche gilt für die Krankenhäuser, das Ganze, Gleiche gilt für die Zugänge zu Facharztpraxen. Wir haben überall inzwischen sehr lange Wartezeiten. Da sind wir wieder bei dem Thema Unterversorgung auf der einen Seite, Überversorgung auf der anderen Seite und da brauchen wir eine Steuerungsfunktion und die kann nur in einem Primärarztsystem laufen. Wir brauchen also das Primärarztsystem, wo nicht jeder Patient glaubt, er weiß am besten, wo er hingehen muss und wo für ihn der richtige Arzt ist. Das heißt, ich muss nicht mit einem unkomplizierten Rückenschmerz mich beim Orthopäden einchecken. Dafür ist er gar nicht ausgebildet. Das kann er eigentlich gar nicht.
Ja.
Das ist nicht mehr unser Thema. Aber der Patient denkt ja anders, weil wir in Deutschland auch überhaupt keine Gesundheitsbildung haben. Wir haben ja keine, Deutschland gibt ja keine,
genau.
weder in der Schule noch im Kindergarten.
Über,
deutsche Menschen, ja. deutsche Bürger sind, was Gesundheit angeht, völlig ungebildet.
Ja. Ne? Und da würden Sie auch schon ansetzen, dass Sie sagen, in der Schule gehört ein Fach Gesundheit
absolut,
hin.
Absolut, ja. hohe Priorität. Ich okay. habe ja eben gesagt,
Prävention.
Fast 50% des Lebensstils heute, gerade ja. bei den chronischen Erkrankungen. Ja. Daran, ja. woran die meisten Menschen in diesem Lande sterben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumoren, können wir sagen, sind jetzt grob über den Daumen 50% sind lebensstilbedingt. Die werden verhinderbar. Wir würden riesen Geld einsparen, wenn wir mehr Gesundheitsbildung
häufig hätten. Auch eine Einkommensfrage. Ne? Also ich glaube, dass im unteren Einkommen das nochmal eher sogar verbreitet als in oberen
Einkommen. Ja klar, extrem wichtig. Ja. Nehmen wir das Thema Ernährung.
Ja.
Viele wissen ja gar nicht, wie gute Ernährung aussieht.
Ja.
Das ist ja, wir brauchen eigentlich viel mehr Gesundheitsbildung.
Ja.
Und das würde viel Geld sparen. Aber das ist wieder langfristiges Denken und das kann Politik nicht.
Nee, damit gewinnt man keine Wahlen, ne? Nee, also keine Wählerstimmen.
Nee.
Wir kommen jetzt gerade so ein bisschen zum Ende. Wenn Sie jetzt schauen in die Zukunft, so Ihre Söhne übernehmen die Praxis, haben Sie da Hoffnung? Glauben Sie, wir schaffen das? Ziemlich krasse Frage. Glaube ich, kann man auch nochmal drüber streiten, sicher. Aber
also ich glaube, dass sich weiter was bewegen wird, aber es geht jetzt zu langsam. Da sind wir im Augenblick schon sehr frustriert, das kann man sicher sagen. Wir müssen uns für uns jetzt entscheiden, wie lange wir das so durchhalten wollen. Irgendwann ist es so, wir haben große Befürchtung, dass das System an die Wand fährt in den nächsten Jahren. Bis das mal richtig transparent wird für alle, bis es richtig wehtut, vergeht ja immer sehr viel Zeit.
Dann steht das Wasser schon über dem Mund. Also ja, jetzt steht es bis zum Hals.
Ganz genau. Okay. Wir erleben das ja im Pflegebereich jetzt. Der driftet ja völlig ab.
Ja.
Die Pflege ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Und wir werden das im Bereich der ambulanten Medizin in den nächsten Jahren auch erleben. Und wenn immer mehr Ärzte jetzt in den Ruhestand gehen, es immer weniger Ärzte gibt, immer weniger sich niederlassen in den Regionen und wir eine Unterversorgung haben, dann wird in dem System das sehr teuer zu stehen kommen. Und wir sind jetzt in so einer Situation, dass wir gucken müssen, dass wir natürlich klarkommen. Und ich glaube, auf Dauer wird das Ganze so wehtun, dass sich weiter was bewegen wird. Aber im Augenblick sind wir politisch nicht so sehr im Fokus. Wir haben jetzt andere Probleme in Deutschland zurzeit, die aus Sicht der Politik vorrangiger sind. Zum Teil auch nachvollziehbar. Ja. Aber trotzdem sind wir natürlich völlig unzufrieden mit der Situation, wie sie politisch zurzeit läuft.
Man hat ja
auch
einen Gesundheitsminister, der sich eigentlich drum kümmern müsste. Ne?
Ja, aber wir brauchen dann auch einen wirklich kompetenten Gesundheitsminister, der auch das System kennt, ja, der auch weiß, was wir tun. Das ist ja das große Problem auch von Politikern, dass sie oft gar nicht wissen, was wir wirklich, wie eigentlich funktioniert da. Das ist ein großes Problem. Also wir sind nicht sehr optimistisch im Moment.
Okay, aber dann enden wir doch nochmal mit einem schönen Thema. Wir haben einmal telefoniert, danach waren Sie noch in Istanbul. Ja? Ja. Über Ihre Schalke-Connection haben Sie da irgendwie, glaube ich, den Bürgermeister, glaube ich, ganz gut und waren dann in Istanbul. Ist auch eine tolle Stadt. Ich war auch dieses Jahr da. Wie ist das in der Türkei mit den Ärzten? Haben Sie da auch, sind Sie da mal in eine Praxis gegangen? Das stelle ich mir nochmal ganz anders vor als in Deutschland.
Ja, sehr viel Privatmedizin auch. Da haben wir sicherlich auch viel soziale Ungleichheit. Wobei so die Grundversorgung, hatte ich den Eindruck, funktioniert so einigermaßen. Wobei Istanbul natürlich vielleicht auch nicht unbedingt so repräsentativ ist. Ich weiß nicht, wie es im ländlichen Bereich in der Türkei funktioniert. Ja. Ich denke, die haben ähnliche Probleme da.
Okay.
Ja, also in der ländlichen, also Istanbul selbst ist die Versorgung gar nicht schlecht. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe, waren mit ihrer medizinischen Versorgung zufrieden. Und es gibt natürlich sehr viel inzwischen auch Medizintourismus da, wenn jemand.
Haartransplantation.
Ja, Haartransplantation, ein Riesenthema. Das ist
ganz Wahnsinn, ja.
Ja, Zähne, Augenoperationen.
Zähne, Zähne hat man natürlich nicht so gesehen wie Haare.
Alles deutlich günstiger auch. Ne? Die haben also sehr viele privatmedizinische Zentren, die international ausgerichtet sind, wo Hotels angeschlossen sind. Ja. Auch eine Entwicklung, die natürlich nur einem Teil der Bevölkerung zugutekommt.
Also Haartransplantation war wirklich Wahnsinn. Ich habe so viele Leute dort gesehen mit diesen Stoppeln da auf den Armen. Ja, also man hofft immer selbst, man muss das nicht machen oder man macht es nicht.
Sie sehen auch nicht so aus auf jeden Fall.
Ja, danke. Ich war gestern beim Friseur und habe ihn extra gefragt, ne, wie das aussieht. Das nehme ich heute mit nach Hause. Letzte Frage ist eigentlich bei mir immer, Peter Thiel ist ja ein Investor aus den USA, der fragt immer, jeder Mensch hat irgendeine These, die aneckt und wo man aber von überzeugt ist. Bei Ihnen hatten wir heute so viele Thesen, die so schön waren und die ganz sicher nicht Mainstream sind, dass ich mir die Frage spare, weil ich glaube, das haben wir ausgeschöpft. Viel entscheidendere Frage für Sie wahrscheinlich ist, steigt Schalke ab oder steigen die doch vielleicht auf?
Also absteigen werden sie nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie aufsteigen im Augenblick.
Also irgendwie
so sieht es ja auch nicht aus. Ne? Ja. Sie werden irgendwann natürlich, die Mannschaft wird sich finden. Der Kader ist ja so schlecht nicht im Vergleich zu den anderen Mannschaften der zweiten Bundesliga. Aber sie sind noch keine Mannschaft, noch kein Team, sie haben noch kein System, sie haben noch keinen Spielplan. Das ist zumindest das, was man von außen jetzt zurzeit sieht, wenn man die Spiele sieht. Und darum glaube ich, absteigen werden sie sicher nicht.
Okay.
Aber aufsteigen, glaube ich, werden sie auch nicht.
Okay, dann gucken wir mal, wie es im Mai aussieht, wenn die Saison vorbei ist. Vielen Dank, dass Sie da waren. Das war echt ein Ritt hier, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Danke gleichfalls.
Und ich hoffe, Ihnen hat es auch oder euch hat es auch Spaß gemacht, die Zuhörer. Und vielen Dank, Herr Gesenhus. Und schönen Tag noch. Ciao, ciao.
Herr Forsting, danke.
Das war MedMile Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf medmile.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei.